Ich will zu Beginn einmal den Bibeltext vorlesen, aus Lukas 14, die Verse 15 bis 24. Auf diese Worte Jesu hin rief einer der Gäste ihm zu: Glücklich, wer im Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Jesus antwortete ihm darauf mit einem Gleichnis. Er sagte: Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es dann soweit war, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen sagen: Kommt, alles ist bereit. Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der erste sagte: Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte: Ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und gehe sie mir jetzt genauer ansehen. Bitte entschuldige mich. Und ein dritter sagte: Ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Diener kam zu seinem Herrn zurück und berichtete ihm das alles. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm: Geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Bald darauf meldete der Diener: Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt, aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Da befahl ihm der Herr: Geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn eines sage ich euch: Von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Wir haben es ja gerade eben in der Einleitung schon so ein bisschen gesehen. Wir alle haben irgendwie einen Zugang zu Einladungen und auch zu Absagen. Und manchen Leuten fällt es schwer, einen Keks anzunehmen und haben Angst: Oh nein, vielleicht weise ich die andere Person damit zurück. Und andere haben überhaupt kein Problem, eine Einladung abzuschlagen mit: Nein, ich will nicht. Und das reicht als Grund. Wir haben alle irgendwie diese Situation, wir können uns damit irgendwie identifizieren, irgendwo finden wir uns damit wieder, mit Absagen oder mit Einladungen. Und natürlich, es wird vielleicht einigen der Älteren so gehen, wenn sie auf die jungen Leute blicken, da geht es natürlich leichter, Verabredungen abzusagen. Die moderne Technik macht es natürlich auch leichter, schneller abzusagen, Einladungen auch kurzfristig abzusagen. Und mit Absagen haben wir auch in diesem Gleichnis zu tun. Jesus ist bei einem hochrangigen Pharisäer zum Essen eingeladen, also einem Mitglied der religiösen Elite der Juden. Und im Gleichnis, das wir gehört haben, da gehen schon einige Gespräche von Jesus voraus. Er redet mit dieser religiösen Elite darum, wie sie mit anderen Menschen umgehen sollen. Und Jesus sagt ihnen, dass es ihnen nicht um ihren eigenen Vorteil gehen soll, sondern dass sie sich um andere Menschen kümmern sollen. Die Juden, die hatten damals die Vorstellung, dass es ein großes Festessen mit den frommen und rechtgläubigen Juden geben wird, wenn der Messias, der lang versprochene Retter der Juden, eines Tages wiederkommen wird. Und Jesus sagt, dass die, die sich nicht um den eigenen Vorteil kümmern, sondern sich um andere Menschen kümmern, dass die bei diesem Festessen dabei sein werden. Und einer seiner Zuhörer, der sagt jetzt: Jesus, du hast jetzt über dieses Festessen gesprochen. Ich denke, die, die dort dabei sein werden, die werden sich freuen, oder? Das lesen wir in Vers 15, so fängt dieser Teil an. Und Jesus hätte jetzt einfach mit Ja antworten können. Ja, alle, die dabei sein werden, die werden sich freuen. Aber so nicht. Denn hinter dieser Frage von dem Zuhörer, der ja auch zu dieser religiösen Elite gehört, da steckt noch viel mehr. Denn der geht natürlich davon aus, dass er dabei sein wird. Weil er zu den Pharisäern und zu dieser frommen Elite gehören wird. Jesus erzählt dann dieses Gleichnis, um einige Dinge neu klar zu machen und neu zurechtzurücken. Es geht um mehr als nur darum, zur Elite zu gehören. Jesus möchte deutlich machen, dass es darum geht, die Einladung Gottes anzunehmen. Und vielleicht eine kurze Vorbemerkung dazu: So Gleichnisse in der Bibel, die laden uns ja ganz schnell dazu ein, uns mit irgendeiner Person direkt zu identifizieren und zu sagen: Ah ja, hier in der Person sehe ich mich ganz genau wieder. Und hier ist es so, dass wir viele Gruppen haben, die irgendwie mitspielen, aber nur bei einer Gruppe oder bei einer Person wird deutlich, dass wir uns nicht mit ihr identifizieren können. Denn Jesus erzählt die Geschichte von dem Gastgeber, der ein Festessen ausrichten möchte, und weil ja vorher vom Reich Gottes und so gesprochen wird, ist klar, mit dem Gastgeber ist Gott gemeint. Jesus präsentiert Gott als den Gastgeber, der zu einem Festessen einlädt. Und ich möchte in 3 Schritten näher in dieses Gleichnis eintauchen. Die erste Gruppe und ihre Ausreden, zweitens die Einladung und drittens das Festessen. Die erste Gruppe und ihre Ausreden. Das Gleichnis zeigt uns, wie es damals üblich war, zu einer Feier einzuladen. Erst brachte man seinen Gästen eine Einladung, sozusagen eine Save-the-Date-Karte, wie man es ja heute auch bei Freizeiten oder Hochzeiten kennt. Und dann kurz vor dem Fest, wenn alle Vorbereitungen fertig sind, wenn alles bereit ist, dann hat der Gastgeber nochmal Diener losgeschickt, die sagen sollten, so, jetzt ist alles bereit, kommt her. Alle langwierigen Vorbereitungen waren abgeschlossen, jetzt ist die Zeit gekommen. Und das sehen wir auch in diesem Gleichnis. Der Gastgeber schickt einen Diener los und sagt, jetzt ist alles bereit. Und eigentlich sollte das nur ein Startsignal sein für die Gäste, um jetzt loszukommen. Aber wir wissen mittlerweile, haben den Text gelesen, dem ist nicht so. Einer nach dem anderen sagt ab. Und das, obwohl auf die erste der beiden Einladungen, auf diese Save-the-Date-Karte, vermutlich auch positiv geantwortet wurde. Und die Gründe für diese Absage, die sind sehr unterschiedlich, aber eigentlich sind es alles mehr oder weniger Ausreden. Die erste Person, die hat einen Acker gekauft und will ihn sich jetzt ansehen. Eine nicht ganz unberechtigte Frage, die man dieser Person jetzt stellen müsste, ist, warum schaust du dir deinen Acker an, nachdem du ihn gekauft hast? Die zweite Person sagt, ich habe mir 5 Ochsengespanne gekauft und schaue sie mir jetzt an. Zum einen hatte der wirklich mehr Lust aufs Arbeiten als aufs Feiern. Und auch hier, warum schaut er sich die Tiere erst jetzt an? Die dritte Person hat geheiratet und will deswegen nicht kommen. Im ersten Moment vielleicht verständlich, aber dass er heiraten wird, das hätte dieser Mann ja auch vorher schon wissen können. Auch bei der ersten Einladung, bei der Save-the-Date-Karte. So überraschend und abrupt kommt eine Hochzeit ja dann doch nicht. Alle 3 lehnen diese Einladung ab. Im Leben dieser Leute, da gibt es Dinge, die in ihren Augen wichtiger sind als die Einladung des Gastgebers. Und wenn wir bedenken, dass Jesus hier eigentlich von Gott spricht, dann sagt Jesus, Gott lädt zu einem Fest ein, aber es gibt Menschen, denen ist ihr neuer Acker, denen sind ihre 5 Ochsengespanne und ihre Beziehung wichtiger als die Einladung zu Gottes Fest. Und das Gemeine ist hier, die 3 Personen haben ja grundsätzlich ein sehr berechtigtes Anliegen. Ein Acker und 10 Ochsen, also Besitz, Beruf, sind wichtig und auch eine romantische Beziehung zwischen Mann und Frau ist eine sehr schöne und wichtige Sache. Es kann also nicht sein, dass Jesus hier inhaltlich kritisiert und einen Acker, 5 Ochsengespanne und eine Hochzeit unnötig findet. Und es könnte jetzt ja auch der Eindruck entstehen, Jesus fände es komplett problematisch oder schrecklich tragisch, wenn man Einladungen generell absagt und Prioritäten setzt. Nee, ich denke, das ist nicht der Fall. Prioritäten setzen ist ja wichtig und schützt uns vor Überlastung und Überforderung. Der Punkt ist aber der, Jesus macht, als er das Gleichnis erzählt, klar, es ist Gott, der mit der Ablehnung dieser Einladung zurückgewiesen wird. Nicht die Ablehnung an sich ist das Problem, sondern dass den 3 Leuten eine Sache wichtiger ist als Gott und dass sie diese Sache an die erste Stelle setzen. Obwohl an der ersten Stelle Gott stehen sollte. Die 3 Leute, die versprechen sich von den 3 Dingen mehr, als was sie sich von Gott und seinem Fest versprechen. Denn der Ablehnung, der geht ja eine Gewissensentscheidung voraus. Das, was die 3 Personen vorhatten, war ihnen wichtiger, als die Einladung anzunehmen. Die 3 Personen haben gesagt, ich will bei dieser Sache nicht gestört werden. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Da lasse ich weder eine Einladung noch Gott irgendwie reinsprechen. Aber warum ist ihnen das wichtiger? Und warum sagen sie ab? Weil sich ihr Leben um diese 3 Sachen dreht. Und weil sie sich von diesen 3 Dingen mehr versprechen, als sie tatsächlich liefern können. Sie versprechen sich von diesen 3 Dingen mehr als von der Einladung und dem Fest. Die 3 Personen versprechen sich Erfüllung, Glück, Erfolg, von viel Besitz, von Arbeit und einer Beziehung. Die wenigsten von uns werden gerade in letzter Zeit einen Acker oder 5 Ochsengespanne gekauft haben. Bei der Hochzeit sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Aber es gibt auch Dinge, von denen wir uns in unserem Leben Dinge versprechen. Von denen wir uns etwas versprechen und nicht davon ausgehen, dass Gott uns das geben kann. Dinge, von denen ich meinen Wert als Mensch abhängig mache, von denen ich mir Sicherheit im Leben verspreche, von denen ich mir Wert, Sicherheit und Annahme verspreche und sie auch dort suche, anstatt sie bei Gott zu suchen und von ihm zu erwarten. Worum drehen sich unsere Gedanken und Fantasien? Wofür geben wir Geld aus? Wofür leben wir im Alltag? Bei welcher Sache zeigen meine Gefühle und Reaktionen, dass mir etwas besonders wichtig ist? Gibt es Dinge, die so wichtig sind, dass ein Leben ohne sie nicht vorstellbar ist? Für was würde ich eine Einladung absagen? Wobei ist es uns wichtig, gesehen zu werden? Wo investiere ich viel, weil ich mir davon verspreche, Sicherheit, Wert, Annahme und Glück zu bekommen? Das kann Geld sein, von dem man sich Sicherheit verspricht, bis zu dem Moment, wenn es weg ist. Das kann ein Amt, eine Stelle, ein Job sein, bis zu dem Moment, wenn man abgewählt oder abgesetzt wird oder es nicht mehr ausfüllen kann. Das kann eine Beziehung sein, bis zu dem Moment, wenn sie scheitert oder der oder die Richtige einfach nicht auftaucht. Das kann eine besondere Fähigkeit sein, bis zu dem Moment, wenn ich merke, jemand anderes kann es besser. Das kann Respekt sein, bis zu dem Moment, wenn ich mich vermeintlich blamiere. Und es kann mein besonders heiliges und christliches Leben sein, bis zu dem Moment, wenn jemand anderes hinter die Fassade blickt. Das kann meine Gesundheit und meine Fitness sein, bis zu dem Moment, wenn eine Krankheit oder Verletzung kommt. Und noch viele mehr. Von diesen Dingen kann man seinen Wert als Mensch, als Christ, als Freund, als Partner festmachen. Aber sobald es diese Dinge nicht mehr gibt, kann man seinen Wert nicht mehr daran messen. Diese Dinge werden wichtiger als Gott. Und dabei macht man seinen Wert nicht mehr an Gott fest und ist sich nicht mehr bewusst, dass alle Sicherheit, aller Wert, alle Rettung im Leben nur von Gott kommt. Vielleicht nochmal eine kurze Zwischenbemerkung. Wichtig ist hier, glaube ich, dass wir nicht jetzt in Schwarz-Weiß-Denken verfallen. Wie gesagt, vieles von dem, was wir sehen, vieles von dem, was ich auch aufgezählt habe, vieles, was wir haben, das hat Gott geschaffen. Das schenkt uns Gott zur Freude, zu einem guten Leben. Und davon ist auch vieles für unser Leben auf der Erde wichtig. Ein Beruf und Geld ist wichtig, um uns zu versorgen, um die Familie zu versorgen. Ohne das würde es nicht gehen. Ohne Mitarbeit in der Gemeinde kommt eine Gemeinde nicht weiter. Ohne Geld kann man sich nicht versorgen. Der Kern ist aber, dass wir diesen Dingen in unserem Leben zeigen, wo ihr Platz ist. Man kann sich von diesen Dingen nicht mehr versprechen, als sie eigentlich geben können. Und sie können auf jeden Fall nicht mehr geben, als Gott uns geben kann und uns geben will. Sonst würde er diese Einladung ja nicht absprechen. Gott hat so viel für uns vorbereitet und wir suchen unser Glück, unsere Annahme, unsere Sicherheit und unseren Wert doch so oft woanders. Aber wie geht man jetzt damit um? Ein wichtiger Schritt kann sein, sich selbst zu hinterfragen und damit zu schauen, was die eigenen Äcker und Ochsengespanne sind. Wovon man sich im Leben Erfüllung verspricht. Und dabei kann es helfen, sich ein paar Fragen zu stellen. Gibt es etwas im Leben, worauf ich mich verlasse, obwohl es nicht den Halt gibt, den Jesus Christus allein geben kann? Verspreche ich mir Selbstwert von etwas, was aber kein sicheres Fundament für meinen Wert geben kann, weil es dem Wandel der Zeit und der Welt unterliegt? Wovon verspreche ich mir Erfüllung und Freude? Das beste Gegenmittel ist, sich bewusst zu machen, wie Gott uns sieht. Gott liebt uns. Er hat uns geschaffen, er lädt uns ein zu sich, ganz egal, wie viel wir mitbringen, wie viel wir wissen oder was unsere Vorgeschichte ist. Eine Annahme, der man in unserer heutigen Zeit ja immer wieder begegnet, ist folgende. Ich muss nicht an Gott glauben, um ein erfülltes Leben mit Bedeutung und Zufriedenheit zu führen. Ich muss nicht an Gott glauben, um ein erfülltes Leben mit Bedeutung und Zufriedenheit zu führen. Aber das sollten wir nicht vergessen. Es gibt immer eine Sache, an der ich meine Bedeutung und meine Zufriedenheit festmache. Es gibt immer eine Sache, von der ich mir verspreche, dass sie mich glücklich macht. Für die einen ist es Gott und Jesus. Und das ist für die einen vielleicht irgendwie naiv, weil man kann es ja nicht sehen. Es erscheint unwirklich. Die anderen, die ihre Bedeutung und Zufriedenheit aber nicht an Gott festmachen, Die machen ihre Bedeutung und Zufriedenheit ja aber nicht an nichts fest, sondern halt einfach an anderen Dingen. Und hier ist mein Einwand, und ich glaube auch der Einwand, den uns die Bibel und das Gleichnis hier gibt. Ohne Gott funktioniert es nur so lange, solange das Leben rund läuft. Denn wenn der Grund für meine Bedeutung und Zufriedenheit wegbricht, dann findet man sich als Spielball der Welt wieder. Und das ist, glaube ich, eine Beobachtung, die wir heute alle machen können, wenn wir an Jesus glauben oder nicht. Alles ist flüchtig, und nur weil heute etwas so ist, kann es sein, dass es morgen auch schon wieder anders ist. In Gott gibt es aber eine Sicherheit, die weder flüchtig noch wechselhaft ist, sondern für immer besteht. Vielleicht hast du diese Einladung Gottes schon angenommen. Merkst aber, dass du dir Freude nicht immer nur von Gott, sondern auch von anderen Dingen versprichst. Dann geh ihm auf die Spur. Mit dem Wissen im Hinterkopf, Gottes Einladung, um zu ihm zu gehören, ist das Einzige, was langfristig glücklich machen kann. Der Gastgeber lädt zu einem Fest ein. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, die Einladung. Nach der Absage der ersten Gruppe geht der Gastgeber, ohne viel drumherum zu reden, dazu über, seinen Diener loszuschicken, um eine zweite Gruppe an Gästen einzuladen. Der Raum muss ja voll werden. Und da das Festessen jetzt ja schon vorbereitet ist, braucht man jetzt auch Leute, die kommen. Jesus spricht davon, dass die zweite Gruppe, die eingeladen wird, aus Armen, Behinderten, Blinden und Gelähmten besteht. Später kommen ja auch noch die dazu, die an den Feldwegen und Zäunen sind. Und mit all diesen Menschen meint Jesus Personen, die nichts hatten, die ohne Zuhause ausgeschlossen von der Gesellschaft waren. Jesus benutzt hier Begriffe, um über Menschen zu sprechen, die das genaue Gegenteil von Pharisäern sind, die auf keinen Fall zur religiösen Elite gehören. Mit diesen Menschen wollte die religiöse Elite nichts zu tun haben. Und es war höchst ungewöhnlich, dass genau diese Menschen stattdessen eingeladen werden. Und wir haben ja bereits festgestellt, dass Jesus den Gastgeber mit Gott gleichsetzt und eigentlich von Gott spricht. Jesus will deutlich machen, dass Gott sich nicht nur um die religiöse Elite der Juden kümmert, sondern sich auch an die wendet, die in der Gesellschaft niemanden haben, der sich um sie kümmert. Und ich finde diese zwei Einladungsschritte, also erst die Gäste einzuladen, die absagen, und dann zu anderen zu gehen, das zeigt so ein bisschen und erzählt so ein bisschen das nach, was Jesus auf der Erde erlebt hat. Die Juden und allen voran ihre religiöse Elite, die wollte nicht viel mit Jesus zu tun haben. Die sahen in ihm eine Gefahr für ihr soziales und religiöses Ansehen. Jesus hat für ihren Geschmack sehr provokante Äußerungen getätigt und Forderungen gestellt. Sie haben ihn abgelehnt und ja letztendlich auch ans Kreuz gebracht. Und dabei wussten sie nicht, dass es genau Gottes Plan entspricht, genau das zu tun. Jesus sollte am Kreuz sterben. Jesus sollte später wieder von den Toten auferstehen, um genau das zu tun, was der Gastgeber in dem Gleichnis auch getan hat. Gott wollte, und er hat es auch geschafft, den Weg frei zu machen, damit auch die Menschen, die nicht zur religiösen Elite gehören, ihn kennenlernen können und seine Einladung annehmen können. Und weil dieses Gleichnis die Geschichte Gottes mit den Juden so ein bisschen widerspiegelt, muss man vorsichtig sein, jetzt eine Gewichtung der beiden eingeladenen Gruppen zu sehen. Die zweite Gruppe ist kein Ersatz für die, die vorher abgesagt haben. Jesus spricht hier ganz genau zu den Pharisäern, also zu der religiösen Elite, der es wichtig war, das jüdische Gesetz bis ins kleinste Detail auszufüllen. Jesus will deutlich machen, dass wenn sie zwar das jüdische Gesetz bis ins kleinste Detail ausüben, Gottes Einladung aber absagen oder nicht annehmen, dann geht Gott zu anderen, von denen es die Pharisäer nicht gedacht hätten, dass Gott sie einlädt. Was hier deutlich werden soll, egal wer man ist, egal woher man kommt, egal wie viel Vorwissen des christlichen Glaubens man mitbringt, Gottes Einladung gilt dir. Das, was uns dieses Gleichnis heute sagen will: wir sind von Gott eingeladen. Er hat alles vorbereitet. Gott lädt uns zu sich ein und er sagt auch, alles ist bereit, denn er hat mit Jesus alles vorbereitet. Die Einladung Gottes steht, er sagt zu uns, es ist alles bereit, komm zu mir. Gott möchte mit den Menschen zusammenleben. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Der Gott, von dem die Bibel erzählt, ist kein Gott, der weit distanziert ist, kein Gott, der sich zu schade ist und kein Gott, dem die Menschen egal sind. Der Gott der Bibel lädt uns zu sich ein. Wir können ganz einfach zu ihm kommen, mit ihm reden, zu ihm sprechen, von ihm aus der Bibel hören. Es geht nicht um die Frage, zu welcher der beiden Gruppen gehöre ich, sondern es geht um die Frage, nehme ich die Einladung an oder lehne ich sie ab? Wenn du merkst, dass du dazu noch Fragen hast oder irgendwie diese Entscheidung noch nicht treffen kannst, diese Einladung anzunehmen, dann red gern mit einer Person hier aus der Gemeinde. Es sind einige da, glaube ich, die diese Einladung schon angenommen haben. Denn es ist eine Einladung, eine Entscheidung, die unser Leben verändert. Und es ist eine wichtige Entscheidung. Und natürlich geht es jetzt auch darum, wenn ich weiß, dass die Einladung allen Menschen gilt, sollte ich vielleicht auch manchmal wie der Diener des Gastgebers sein und anderen Menschen von dieser Einladung erzählen. In erster Linie geht es aber, glaube ich, in dem Bibeltext von heute darum, dass wir die Empfänger dieser Einladung sind. Das Fest. Die Einladung von Jesus anzunehmen, verändert das Leben. Für die zweite Gruppe, die eingeladen wurde, nachdem die erste Gruppe abgesagt hat, hat sich das Leben auf jeden Fall komplett verändert. Sie waren tatsächlich auf dem Fest, das dieser Gastgeber vorbereitet hatte. Und von was für einem Fest ist hier eigentlich die Rede? Und zu was für einem Fest lädt Gott uns eigentlich ein? Es ist der Ausblick auf ein Fest in Gottes Gemeinschaft in Ewigkeit. Christen nennen das den Himmel. Die Bibel spricht davon, dass Menschen, die die Einladung von Gott angenommen haben, nach ihrem Leben auf der Erde bei Gott sein werden. Zusammengefasst, Gott wird ein Fest feiern und er wird die Welt neu machen. Das ist es, was Christen meinen, wenn sie sagen, wir werden eines Tages mit Gott ein Fest feiern. Und ich kann mir vorstellen, dass bei einigen jetzt vielleicht auch ein bisschen Langeweile hochkommt. Der Himmel wird bestimmt toll, aber die ganze Zeit zu singen, darauf habe ich eigentlich keine Lust. Ein anderer sagt vielleicht Himmel, das ist doch da, wo die kleinen nackten Engelchen mit der Harfe rumfliegen. Oder jemand anderes denkt sich, für immer, Ewigkeit, wird es nicht langweilig? Die Bibel beschreibt den Himmel nicht komplett. Und vieles wissen wir auch nicht, wie es sein wird. Ich glaube aber von dem, was wir in der Bibel lesen, dass der Himmel eines nicht sein wird, langweilig und eintönig. In der Bibel stehen unterschiedliche Beschreibungen dafür. Es wird als Fest beschrieben, das nicht aufhört. Als ein Ort, an dem alles perfekt ist, weil Gott regiert und deshalb alles richtig gut sein wird. In Jesaja 25, Vers 6 lesen wir zum Beispiel: Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Hier wird ein großes Fest beschrieben. Zugeben, das ist jetzt vielleicht nicht die Sprache, die wir benutzen würden, um ein Fest zu beschreiben. Aber hier wird ein tolles Fest, eine tolle Gemeinschaft, gutes Essen beschrieben, bei dem Gott Frieden zwischen allen Menschen schaffen wird. Und noch ein zweiter Beispieltext in Offenbarung 21. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Gottes Fest wird perfekt sein. Keine Träne, kein Leid, kein Schmerz, keine Angst. Es wird das beste Fest sein, das wir uns vorstellen können. Und das Beste, es wird tatsächlich nicht aufhören. Eintönig und langweilig kann es auch nicht werden, denn die Bibel spricht davon, dass wir erfahren werden, wie Gott ist. Und wir werden verstehen, was Gott sich bei alledem gedacht hat, was auf dieser Welt passiert. Gottes neue Welt und sein Fest, das wird perfekt sein. Wir können es uns so vorstellen: Es wird besser sein als all das, wovon ich mir heute denke, das wäre das Beste, was mir passiert. Ich glaube, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, es wird besser. Und jeder Druck, sich selbst um seinen Wert, sein Glück, seine Bedeutung für sein Leben und seine Sicherheit zu kümmern und dafür sorgen zu wollen, das wird weg sein. Eine ältere Frau lag im Krankenhaus und bekam von den Ärzten die Nachricht, dass sie nicht mehr lange zu leben hätte. Nach dem Schock dieser Nachricht ging es darum, ihre Wünsche und Vorstellungen für die Beerdigung zu besprechen. Und dafür besuchte sie der Pastor im Krankenhaus und sie besprachen alles Wichtige. Ein Wunsch verwunderte den Pastor aber dann doch ein bisschen. Sie wollte mit einer Gabel in der Hand beerdigt werden. Auf einigen Hochzeiten und Festen hatte sie nach dem Essen immer den Satz gehört: Behalte deine Gabel, denn das Beste kommt noch. Die Rede war immer vom Nachtisch gewesen. Und immer wenn sie diesen Satz gehört hatte, wusste sie, es kommt noch etwas Wunderbares, was das Fest perfekt krönen würde. Ich denke, die meisten von uns mögen Nachtisch. Und selbst die, die keinen Nachtisch mögen, uns allen läuft doch das Wasser im Mund zusammen, wenn man weiß, man ist auf einer Hochzeit oder auf einer Feier und es kommt später nochmal was zu essen. Es kommt Nachtisch, die Torte soll noch angeschnitten werden und außerdem gibt es noch einen Mitternachtssnack. Diese ältere Frau, die wünschte sich, mit dem Wissen beerdigt zu werden, das Beste kommt erst noch. Das Leben ist nicht das Letzte, sondern Gott wird mit uns ein Fest feiern. Besser noch als Nachtisch, besser noch als jeder Mitternachtssnack auf einer Hochzeit. Behalte deine Gabel, denn das Beste kommt noch. Wer Gottes Einladung angenommen hat, der wird bei diesem Fest dabei sein. Hast du Lust, dabei zu sein? Wenn Jesus sagt, komm zu meinem Fest, es ist alles bereit, dann sagt er letztlich nichts anderes als, behalte deine Gabel, denn das Beste kommt noch. Du musst nichts mehr leisten, nimm einfach diese Einladung an. Dieses Fest ist es, wozu Gott uns einlädt. Das ist es, was wir uns vorstellen, was der Himmel ist. Nimmst du diese Einladung an? Vielleicht brauchst du noch Zeit, drüber nachzudenken. Vielleicht hast du noch Fragen. Dann tu das. Denk drüber nach. Aber lass dir diese Einladung nicht entgehen. Lass diese Einladung nicht einfach an dir vorübergehen. Denn der letzte Satz von Jesus in diesem Gleichnis, der führt uns die Realität einer Einladung vor Augen. Wer eingeladen ist und die Einladung ablehnt, der kann eben nicht zu diesem Fest kommen. In Vers 24. Denn eines sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Und ich wünsche es allen Menschen so sehr, dass sie bei diesem Fest dabei sein werden. Denn die Bibel zeigt uns, es gibt nichts Besseres, als dieses Fest mit Gott zu verbringen. Es gab nichts Besseres, es gibt nichts Besseres und es wird nichts Besseres geben. Das Gleichnis stellt uns zwei Fragen. Die erste Frage, wovon versprichst du die Erfüllung? Von Gottes Einladung und seinem Fest und dabei zu sein oder von etwas anderem, was keinen richtigen Halt gibt? Gottes Einladung und zu Gott zu gehören, ist das Einzige, was wirklich festen Halt geben kann und tief und langfristig glücklich macht. Und die zweite Frage, nimmst du diese Einladung zu Gottes Fest an? Bist du dabei? Gott will ein Fest feiern und er lädt dich dazu ein. Und es wird besser sein als alles, was wir uns vorstellen.